Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, der Text zur heutigen Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 9, die Verse 11 bis 28. Dort lesen wir: Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nichts anderes ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kugel besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, scharlachrote Wolle und ein Ysopbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte: Das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Mit solchen Mitteln also müssen die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Liebe Geschwister, mit diesem zugegebenermaßen längeren Textabschnitt setzen wir heute unsere Predigtreihe zum Hebräerbrief fort. Thematisch befinden wir uns dabei immer noch im zweiten Teil des zweiten Hauptteils. Ja, in diesem Abschnitt, in dem der Autor das überragende Opfer des Hohepriesters Jesus Christus thematisiert. Und unser Text, das sollte uns nicht wundern, knüpft dabei gedanklich an den vorhergehenden Abschnitt an, an die Verse Kapitel 9, 1 bis 10. Und erinnern wir uns einmal, der Autor sprach dort über die alttestamentlichen Opferhandlungen. Ja, einmal über die alltäglichen Opfer der Priester, aber auch und dies vor allem über die Sühnehandlung des großen Versöhnungstages. Diese Opfer, so beeindruckend sie auch gewesen sein möchten, hatten einen entscheidenden Mangel. Das machte der Autor ganz klar. Diese Opferhandlungen konnten das Volk nicht wirksam von Sünde befreien. Sie waren nicht in der Lage, das Sündenproblem zu lösen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Und deshalb nannte er diese Opfer auch zeitlich befristet. Sie sollten nur so lange gelten, bis eine bessere Ordnung käme. Ja, er sagte da, die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei allen diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Also die alttestamentlichen Opferhandlungen konnten das Sündenproblem nicht wirklich lösen. Ja, dauerhafte Erlösung von der Sünde war mit ihnen nicht zu erreichen. Und damit verbunden auch keine dauerhafte, keine bleibende Gemeinschaft mit dem heiligen Gott. Immer wieder kam die Sünde trennend dazwischen. Ja, wieder und wieder mussten die Opferhandlungen ja wiederholt werden. Manche täglich, ja, das waren die Opfer im vorderen Bereich der Stiftshütte. Andere jährlich, ja, das war die Opferhandlung des großen Versöhnungstages im innersten Bereich der Stiftshütte. Heute nun kommt der Autor auf den Opferdienst von Jesus Christus zu sprechen, auf seinen Tod am Kreuz. Und er macht dort deutlich, dieser Opferdienst Jesu bringt das alttestamentliche Provisorium zu seinem Ende. Und dieser Opferdienst von Jesus Christus, der ist so ganz anders. Denn dieser Opferdienst hat keinerlei Schwächen. Ja, dieser Opferdienst befreit das Volk Gottes tatsächlich und wirksam von der Sünde. Das und wie der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus von Sünde erlöst, das ist heute Morgen unser Thema. Und der Autor entfaltet diese Thematik hier in drei Schritten. In einem ersten Teil, ja, da stellt er erstmal diese befreiende Wirkung des Opfers Jesu fest. Ja, das betrifft die Verse 11 bis 14. Und dann kommen zwei weitere Teile, in denen er diese Feststellung näher erläutert. Ja, dann macht er gewissermaßen klar, was diese Sündenerlösung umfasst, was zu dieser Erlösung hinzugehört. Im ersten der beiden Teile geht es dann nochmal um den alten Bund und um die mit diesem Bund verbundenen Strafandrohungen. Ja, und er macht da deutlich, Jesus Christus hat durch sein Opfer diese Strafandrohung von seinem Volk hinweggenommen. Ja, die Sündenerlösung umfasst insoweit auch die Erlösung von diesen Strafandrohungen des Sinaitischen Bundes. Und im zweiten der beiden Teile geht es dann noch um die Dauerhaftigkeit der Sündenerlösung. Hier macht der Autor klar, das Opfer Christi hat eine bleibende Sündenerlösung erwirkt und damit eine bleibende Gottesgemeinschaft. Kommen wir zum ersten Punkt. Das und wie der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus von Sünde erlöst. Punkt 1 heute Morgen. Der Opferdienst des Hohepriesters Jesu Christi befreit von der Sünde. Ich lese uns noch einmal die Verse 11 bis 14. Da ruft der Autor aus, jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um äußerliche Reinheit. Und nichts anderes ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Wenn wir jetzt diesen größeren Abschnitt hier miteinander betrachten, dann bilden diese Verse 11 bis 14 gewissermaßen den Kern. Denn diese Verse enthalten im Grunde schon alles, worauf der Autor hier in diesem Abschnitt zu sprechen kommt, auch in diesen beiden Unterabschnitten. Ja, diese beiden Unterabschnitte, die erläutern die Thematik nur näher. Aber hier, in dem, was ich gerade verlesen habe, ist im Grunde schon alles gesagt. Und die Hauptaussage ist klar, Jesus Christus hat mit seinem Opferdienst sein Volk wirksam von der Sünde erlöst. In Vers 11 spricht der Autor da von den wahren Gütern. Er sagt, Christus sei gekommen und habe die wahren Güter gebracht. Gemeint sind hier offensichtlich die Folgen des Opfertodes Christi für sein Volk. Man könnte sagen, die Segnungen, die seinem Volk aufgrund seines stellvertretenden Opfertodes zugekommen sind. Und wenn wir fragen, worum es sich dabei handelt, dann würden wir sagen, alles das, was zum neuen Bund gehört, was mit dem neuen Bund verbunden ist. Ja, alles das, was der alte Bund wohl vorgeschattet hat, aber was er dem Volk nicht bringen konnte. Ja, hier ist im Besonderen die Vergebung der Sünden gemeint. Und damit verbunden eben der ungehinderte, bleibende Zugang zum lebendigen Gott. Dass das hier im Blick ist, wird an verschiedenen Stellen sehr deutlich. Einmal macht das der Kontext deutlich, in dem der heutige Abschnitt steht. Ja, denken wir noch einmal an die Verse, die unserem Text hier unmittelbar vorausgehen, Kapitel 9, Vers 9. Ja, da beklagt der Autor ja gerade, dass das alttestamentliche Opfersystem wirkliche Sündenvergebung nicht hervorbringen konnte. Ja, die Gewissen des Volkes blieben belastet. Und da schauen wir auf die Verse 11 bis 14 selbst, auch da wird das sehr deutlich. Ja, insbesondere Verse 13 und 14. Ja, da spricht der Autor über die Reinigungswirkung von Blut. Oder genauer, über die Reinigungswirkung des Blutes Christi im Vergleich zur Reinigungswirkung von Tierblut. Und verglichen mit der Reinigungswirkung von in Wasser aufgelöster Tierasche. Der Autor spricht hier von zwei der bekannten alttestamentlichen Reinigungsritualen. Einmal, und darauf nimmt er ja diesen ganzen Text Bezug, spricht er von der Reinigungszeremonie des großen Versöhnungstages, 3. Mose 16. Und dann spricht er über die Reinigungszeremonie durch das aus Asche und Wasser hergestellte Reinigungswasser. Das findet ihr in 4. Mose 19. Und beide Rituale, sowohl das am großen Versöhnungstag als auch der Gebrauch des Reinigungswassers, beide Rituale waren dazu da, um das Volk von Sünden zu reinigen. Also der Kontext hier ist klar, es geht dem Autor um Reinigung von Sünden, um die Wegnahme von Sünden, die Beseitigung des Sündenproblems. Ja, das können wir hier schon einmal festhalten. Und auch die Aussage des Autors ist hier sehr deutlich. Er sagt, Jesus Christus hat mit seinem Tod das Volk von der Sünde befreit, ein für alle Mal. Eben ganz anders als die Opfer des alten Bundes. Ja, durch das Opfer von Jesus Christus sind unsere Gewissen, so sagt es, hier zur Ruhe gebracht. Und der Autor beschreibt hier den Opferdienst Christi in bildhafter Sprache. Er gebraucht hier Worte und Bilder, die an das Ritual des großen Versöhnungstages erinnern. Ja, er spricht da von einem größeren, vollkommeneren Zelt, das Jesus durchschritten habe. Ein Zelt, das nicht zu dieser Schöpfung gehöre. Ja, hier ist ganz offensichtlich nicht an ein wirkliches Zelt zu denken. Ja, hier ist auch nicht daran zu denken, dass Jesus hinter einen Vorhang getreten wäre, der beispielsweise noch mit einem Schälchen seines Blutes. Nein, der Autor gebraucht hier Bilder, die seinen Hörern geläufig waren. Ja, wenn er diese hier gebraucht hat, wussten die, worum es geht, was er meint. Er will deutlich machen, der Sohn, unser hoher Priester, ist nach seiner Auferstehung in Gottes Gegenwart getreten. Und das macht deutlich, Gott hat das Opfer von Jesus Christus angenommen. Das Opfer dieses Jesus Christus, der Mensch und Gott in einer Person ist. Und in ihm hat nun wieder ein Mensch ungehinderten Zugang zu Gott erlangt. Und damit ist verbunden, dass sein Volk wirkliche Erlösung erlangt hat. Wie der Sohn bei Gott angenommen wurde, so auch sein Volk. In ihm, in seinem Opferdienst, sind die provisorischen Opfervorschriften des Gesetzes an ihr Ende gekommen. Beachten wir bitte auch den Tonfall, der diese Verse hier durchdringt. Da merken wir diese Freude, merken wir diesen Überschwang. Ja, in Kapitel 9, Vers 1, da hieß es im Hinblick auf die alttestamentlichen Opfer, nun hatte auch schon der erste Bund Vorschriften für den Gottesdienst und er hatte das irdische Heiligtum. Aber hier jetzt, zu Beginn unseres Abschnitts heißt es, jetzt ist die Zeit angebrochen. Jetzt ist Christus gekommen. Ja, der Autor spricht hier, wenn man so will, wie mit einem Fanfarenstoß. Ja, Christus ist ins Dasein getreten sozusagen. Ja, Christus ist zu der von Gott festgelegten Zeit, wenn wir so wollen, auf der Bühne der Weltgeschichte erschienen. Mit seinem Kommen, mit seinem Opfer ist nichts mehr wie vorher. Sein Opferdienst hat alles verändert. Ja, achten wir darauf, wie der Autor hier diese stattgefundene Erlösung beschreibt. Ja, welchen qualitativen Unterschied er hier mit dem Opfer Christi gekommen sieht. Vor dem Kommen Christi, vor seinem Opfer, anklagende Gewissen. Und nach Christus ein befreites Gewissen, aus dem ein freimütiger Dienst für Gott entsteht. Und an dieser Stelle wollen wir uns fragen, ist das unser Erleben, liebe Gemeinde? Haben wir ein solches freies Gewissen? Ist das unsere Zuversicht, die hier in diesen Versen zum Ausdruck kommt? Ja, haben wir diese Kühnheit, die aus dem Vertrauen auf das Opfer Christi entspringt? Liebe Gemeinde, wir sollten diese Kühnheit haben. Wir sollten diese Zuversicht haben, ja, wir müssen sie haben. Haben wir sie nicht, dann könnte hier ein Erkenntnisproblem die Ursache sein. Es könnte sein, dass wir die Tragweite des Opfers Christi nicht recht erfasst haben. Und dann tun wir gut daran, wenn wir in unserem Text weiterlesen. Denn der Autor erläutert ja jetzt noch einmal das, was diese Sündenerlösung umfasst. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das und wie der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus von Sünde erlöst. Punkt 2 heute Morgen. Der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus befreit von der Sündenschuld des alten Bundes und vermittelt uns das Erbe des neuen Bundes. Ich lese uns einmal die Verse 15 bis 22. Da stellt er fest, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammeltem Volk Gebot um Gebot verlesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, scharlachrote Wolle oder Ysopbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk und erklärte, Das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss, und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Also, liebe Geschwister, wie wirkt sich diese Erlösung hier nun konkret aus? Antwort: Diese Erlösung befreit das Volk Gottes vollständig von aller Schuld, und zwar grundlegend. Ja, diese Erlösung befreit von den Folgen begangener und kommender Sünden. Hierzu finden wir Wesentliches in Vers 15. Ja, der Autor nennt dort Jesus Christus den Vermittler des neuen Bundes. Er sagt, Jesus Christus hat seinem Volk den neuen Bund gebracht, ihnen diesen neuen Bund vermittelt. Ja, man könnte sagen, sie in diesen Bund hineingebracht. Der neue Bund beschreibt ja ein Rechtsverhältnis, genauso wie auch der Begriff alter Bund ein Rechtsverhältnis beschreibt. Ja, beide Begriffe stehen für die Art eines Verhältnisses zwischen Gott und seinem Volk. Der alte Bund steht dabei für die Ordnung des sinaitischen Gesetzes und der neue Bund für die Ordnung der Gnade. Oder wir können auch sagen, alter Bund, Gesetz, neuer Bund, Glaube oder Vertrauen. Aber worin besteht der Unterschied nun genau? Hören wir einmal auf die Worte, mit denen Jeremia den neuen Bund beschreibt. Er sagt da, gebt Acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen. Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Hier in dieser Stelle beschreibt der Herr diese beiden Bünde, die beiden möglichen Rechtsverhältnisse zwischen ihm und seinem Volk. Der alte Bund war gekennzeichnet durch das sinaitische Gesetz, durch die Forderung nach dem Gehorsam des Menschen gegenüber diesem Gesetz. Ja, jeder Ungehorsam führte da zum Bundesbruch. Der neue Bund ist anders, ja völlig anders. Im neuen Bund gilt als Grundlage, ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Ja, man könnte sagen, Hauptmerkmal des neuen Bundes ist die Vergebung. Die Zusage Gottes, dass er vergibt und nie mehr an die Schuld denkt. Also Christus hat seinem Volk den neuen Bund gebracht. Er hat bewirkt, dass Gott mit seinem Volk gemäß dieses neuen Bundes umgeht. Ja, dass er seinem Volk vergibt. Und auf welcher Grundlage das geschieht, erfahren wir hier im weiteren Verlauf von Vers 15. Da sagt er, dass Christus ihre Sünden bezahlt hat. Hier wird ganz deutlich, der Tod von Christus war ein stellvertretender Tod. Ja, sein Opfer hat allen Berufenen den neuen Bund gebracht. Sein Opfer hat ihnen das Erbe gebracht, dieses neue Rechtsverhältnis, in welchem Gott seinem Volk vergebend begegnet. Ja, ohne dieses stellvertretende Opfer Christi wäre dies nicht möglich gewesen. Ja, das macht der Autor hier in den Versen 16 bis 22 sehr deutlich. Dabei ist es wohl so, dass die neue Genfer hier nicht ganz korrekt übersetzt, oder sagen wir mal so, die Übersetzung in den Versen 16 und 17 ist umstritten, aber nicht nur bei der neuen Genfer, sondern auch bei anderen deutschen Übersetzungen. Das Problem ist hier wohl, dass hier überall, wo Bund steht oder wo Testament steht, der griechische Begriff Diatheke steht. Und dieser Begriff kann sowohl Bund als auch Testament bedeuten. Ja, und die neue Genfer die übersetzt hier nun in Versen 16 und 17 mit Testament. Ja, sie vergleicht den neuen Bund mit einem Testament und beschreibt Christus eben in diesem Konstrukt als Erblasser. Und die Aussage ist dann die, wie ein Erblasser musste Christus zunächst sterben. Und erst als er gestorben war, so wie es beim Testament eben ist, konnte auch der neue Bund wirksam werden. Aber wahrscheinlich ist hier nicht von einem Testament die Rede, sondern wie auch in den Versen 15, 18 und 20 von einem Bund. Obwohl ist hier davon die Rede von dem gebrochenen sinaitischen Bund. Die Aussage wäre dann, Christus musste sterben, weil innerhalb dieser Bundesbeziehung zwischen Gott und Mensch, eben innerhalb dieses sinaitischen Bundes, es zu Sünden gekommen war. Oder anders formuliert, der durch Sünde gebrochene sinaitische Bund erforderte den Tod des Sünders. Und jetzt hat Christus eben stellvertretend diesen Tod getragen. Er hat sich zum Sünder machen lassen. Also sein Tod war nötig, um den alten Bund zum Abschluss zu bringen und den neuen Bund heraufzuführen. In den Versen 18 bis 22 bekräftigt der Autor das dann nochmal. Er tut dies, indem er auf den Bundesschluss am Sinai verweist. Ja, er verweist darauf, dass Mose bei diesem Bundesschluss Blut vergossen hat. Und dieses vergossene Blut, dieses vergossene Tierblut, das symbolisierte, die Übertretung dieses Bundes ist mit dem Tod bedroht. Ja, und er macht deutlich, genauso war eben der stellvertretende Tod von Christus nötig, ja. In der Symbolik beim Bundesschluss wurde das schon angekündigt und Christus erlitt nun hier stellvertretend diesen Tod. Liebe Geschwister, das ist also hier die erste nähere Bestimmung der Sündenerlösung. Christus hat sein Volk von der Sünde erlöst. Er hat das Volk stellvertretend befreit, indem er eben ihre Übertretung getragen hat. Er ist gestorben, damit sie nicht sterben müssen. Aber mehr noch, durch diesen Tod hat er sie zu Gott in ein verändertes Verhältnis gesetzt. Er hat ihnen seine vergebende Liebe erwirkt, so wie diese in der Beschreibung des neuen Bundes ausgedrückt wird. Sie stehen nun nicht mehr im alten Bund, nicht mehr unter dem Gesetz. Sie müssen keine Gesetze mehr halten, keine Sollordnung mehr erfüllen, um Gott zu gefallen. Das Opfer des Hohepriesters Jesus Christus hat unser Verhältnis zur Sünde stark verändert. Ja, der Dienst Christi hat der Sünde ihre Macht genommen. Ja, das dürfen wir nicht falsch verstehen. Auch Christen leiden noch unter der Sünde. Auch sie werden noch durch die Sünde gequält. Aber bei ihnen hat sich etwas Grundlegendes geändert. Die Sünde wird sie nicht mehr von Gott trennen können. Denn für sie gilt Römer 4, Verse 7 und 8. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld, die zweifellos geschieht, die Schuld nicht anrechnet. Im Leben des Christen ist die Macht der Sünde gebrochen. Die Sünde kann nicht mehr dauerhaft zur Trennung von Gott führen. Das machen auch die verbleibenden Verse in unserem Text deutlich und hierauf wollen wir am Ende noch kurz eingehen. Das und wie der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus von Sünde erlöst, dritter und letzter Punkt heute Morgen, der Opferdienst des Hohepriesters Jesus Christus wendet die trennende Macht der Sünde ab und garantiert so bleibende Gottesgemeinschaft. Ich lese uns nochmal, 23 bis 28, da heißt es, mit solchen Mitteln, gemeint war Tierblut, müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Der levitische Hohepriester betritt das Heiligtum viele Male im Lauf seines Lebens, Jahr für Jahr von neuem und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Liebe Geschwister, hier spricht der Autor erneut vom Opfer Christi. Er sagt, dass das Opfer notwendig war. Was uns vielleicht verwundert, ist die Aussage, dass dieses Opfer notwendig war, um die himmlische Wirklichkeit zu reinigen. So sagt er es hier in den Versen 23 und 24. Er sagte, sogar die Abbilder mussten mit Blut gereinigt werden. Und dann ist es doch ganz klar, dass die himmlische Wirklichkeit, also das, was diese Abbilder symbolisieren sollten, gereinigt werden musste, dass das bessere Opfer erforderlich machte. Aber die Frage ist, was wir uns hier nun vorstellen müssen. Was meint er hier konkret mit der himmlischen Wirklichkeit? Meint er etwa, dass der Himmel mit Sünde befleckt wäre? Nein, sicherlich nicht. Der Kontext legt hier eine andere Deutung dar. Wahrscheinlich spricht der Autor hier von dem Gewissen seiner Auserwählten. Ja, ganz im Sinne von Vers 14, ja, wo er eben sagte, das Blut Christi hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis ins Innerste. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist hier wahrscheinlich gemeint, wenn der Autor von der himmlischen Wirklichkeit spricht, deren Reinigung ein besseres Opfer als Tierblut benötigt hat. Denn die Gewissen seines Volkes, die Gewissen der Erben der ewigen Erlösung. Ja, denken wir nochmal an den großen Versöhnungstag. In diesem Zeremoniell reinigte der Hohepriester das Haus Gottes, den Ort, an dem Gott unter seinem Volk präsent sein wollte. Und im Neuen Bund ist die Gemeinde der Offenbarungsort Gottes. Christus selbst sagt, Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Das Opfer Christi hat seine Auserwählten gereinigt, ein für alle Mal. Gott sieht in den Christen nun nichts Abstoßendes mehr. Er sieht sie als Heilige an und er begegnet ihnen mit seiner vergebenden Liebe. Und das bedeutet auch, dass nichts mehr dauerhaft zwischen sie und Gott treten kann. Ja, auch die Sünde nicht. Die Opfer des alten Bundes, die mussten immer wiederholt werden. Ja, die Sünde kam immer wieder dazwischen. Aber beim Opfer Christi ist das anders. Dies gilt ein für alle Mal. Das macht der Autor hier auch sehr deutlich, indem er ihm sagt, dass Jesus nun ständig im Himmel bei Gott ist. Er ist ständig im Himmel bei Gott und tritt für uns ein. Mit ihm hat ein Mensch kontinuierlichen Zugang zu Gott. Und er verhindert, dass die Sünde, unsere Sünde, erneut Trennung bewirken kann. Er stellt sicher, dass wir im Stand der Gnade bleiben, heute und in alle Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, nehmen wir doch diese Aussagen mit in die kommende Woche. Jesus Christus hat uns von der Sünde erlöst. Nicht so, dass wir jetzt sündlos sind. Aber dennoch, er hat uns erlöst, und zwar in umfassender Weise. Er hat unsere Schuldenlast bezahlt. Er hat dafür gesorgt, dass Gott uns jetzt vergebend begegnet. Und er steht jetzt beständig vor Gott, um uns vor ihm zu vertreten. Die Sünde kann nicht mehr dazwischen kommen. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung für unseren täglichen Kampf. Auch wenn wir hier und da unterliegen, und das werden wir zweifellos, der Sieg in Christus, den kann uns keiner nehmen. Danken wir ihm dafür. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.